Ich möchte heute Morgen uns mitnehmen in ein besonderes Bild, das mich viele Jahre eigentlich immer fasziniert hat, weil es so markant auf den Punkt gebracht wird. Das ist der Text aus Jeremia 17. Viele von euch haben dieses auf euren Zetteln schon stehen, dass das heute in der Predigt um dieses Wort geht. Jeremia 17, die Verse 5 bis 8, die wir miteinander lesen wollen. So spricht der Herr: Verflucht der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arme macht, dessen Herz sich vom Herrn abwendet. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe. Er wird nicht erleben, dass Gutes kommt. Er haust in der Dürre der Wüste, im Salzland, wo niemand wohnt. Also, wir können auch sagen, so eine Art Schwarz-Weiß-Gleichnis. Also auf der einen Seite haben wir den Mann, der sich auf Menschen verlässt, auf menschliche Ressourcen, menschliche Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite gleich der Mann, der sich auf Gott verlässt. Und dieser Mann, der ohne Gott lebt, dieser Mann, der sich auf sich selbst besinnt und auf sich selbst verlässt, hat einen großen Nachteil, nämlich er wird beschrieben sozusagen als jemand, der tot ist. Also auf der einen Seite haben wir das Stichwort Tod. Er lebt, er verlässt sich ja auf Menschen, er west vor sich hin. Aber der Vergleich macht deutlich, die Lebensqualität in ihrer Auswirkung für die Ewigkeit ist tot. Wer schon mal in Israel war, in so einer Halbwüste, weiß, dass dort, also in Israel, in Negev zum Beispiel, die Negev-Wüste ist die dritttrockenste Wüste der Welt. Ohne Wasser geht da gar nichts. Man hat vielleicht noch Sträucher und Büsche, die mal Wasser gesehen haben vor vielen Jahren, irgendwie dort stehen, aber völlig trocken. Man kann sie abbrechen. Man kann damit Brennholz sozusagen arbeiten als Feuerzeug, dass man da was drauf kochen könnte, aber Wasser ist dort nicht zu finden und ernten kann man von diesem Gesträuch und diesem Gestrüpp auch nichts. Und dann auf der anderen Seite der Kontrast. Gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinbreitet. Er braucht nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub bleibt immer grün. In einem dürren Jahr macht er sich keine Sorgen, ohne Unterlass bringt er Frucht. Wir haben also auf der einen Seite sozusagen den Tod und auf der anderen Seite in unserem Gleichnis haben wir das Leben. Wer mit Gott geht, wer mit Gott unterwegs ist, so der Vergleich, hat sozusagen Zugang zur Quelle des Lebens. Er ist wie ein Baum, der das bekommt, was er zum Leben braucht. Wasser. Ich habe diesen Kontrast nie so dramatisch erlebt, wie eben wirklich in einer Zeit, wo wir einige Male in Israel waren und auch in dem Wadi En-Gedi, wo es Wasser gibt. Wer sich mal mit der Geschichte beschäftigen möchte in Israel, es gibt ja dort diese große Burg von König Herodes, die man gefunden hat. Und man hat sich immer gefragt, wie kann der da gelebt haben? Der hat sogar ein Bad gehabt dort, ja? Swimmingpool, richtig Wasser. Wie kann das sein? Ja, hunderte Meter weg vom Salzwasser, vom Toten Meer. Und er hat dort oben auf dem Berg, an die Spitze des Berges, auf drei Ebenen, einen wunderbaren Palast gehabt. Wie kann es sein, dass in den Unabhängigkeitskriegen dort oben jahrelang die Widerständler auf dem Plateau ausgeharrt haben, ohne Zugang zu gebohrten Quellen. Da gab es keine Quelle. Wo hatten die das Wasser her? Sie hatten Zugänge und wussten, was man machen muss, um Wasser sozusagen aufzubewahren, um das Wasser zu bunkern. Wer Wasser hat, kann in der Wüste leben. Wir würden so umgangssprachlich sagen, Mensch, hast du es gut. Du hast eine Pumpe in deinem Garten. Ja? Also im Schwabenland ist das ein wunderbares Argument, wenn Leute einen großen Garten haben. Manche haben dann so einen Brunnen gebohrt, ja, und dann kann man mit einer Pumpe Wasser holen. Und müssen das nicht primär abrechnen über den Wasserschlauch am Wasserhahn. Ne? Gesegnet der Schwabe, der eine Pumpe im Garten hat. Ne? Spart er doch richtig Geld. Gesegnet der Mann, der in der Wüste oder in der Halbwüste Zugang zu Wasser hat. In Engedi gibt es einen Wasserfall, der auf, ich sag mal, circa 10 Meter Breite, 15 Meter Höhe komplett grün ist. Alles, was danach kommt, in der topografisch gleichen Lage, alles, was jenseits dieser Sprühzone von Wasser ist, ist tot. Da wächst nichts. Nur da, wo das Wasser ist, Schilf, grün, blühende Büsche, das geht sozusagen den ganzen Weg runter, bis dieses Rinnsal nachher ins Tote Meer geht. Überall, wo Wasser in der Nähe ist, ist Leben. Erste Beobachtung also in unserem Text für unser geistliches Reifen und Wachsen ist die Grundsatzbeobachtung: richtiges, qualitativ ewiges, geistliches Leben gibt es dort, wo wir verbunden sind mit Wasser, wo wir Gott kennen. Gesegnet der Mann, glückselig, gut hat's der Mann, der sich auf Gott verlässt, der Gott kennt und der seine Hoffnung auf ihn setzt. Ihr Lieben, das ist so eine schöne, fromme Sprache, die wir auch gerne nachsprechen, seine Hoffnung auf den Herrn setzen. Aber diese Formulierung wird eigentlich gesprochen und gelebt, geglaubt und durchlitten in Zeiten, wo wir eigentlich nicht den Eindruck haben, uns geht's super gut. Wo man geneigt ist zu sagen, ich höre auf, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Das hat alles keinen Sinn. Seine Hoffnung auf etwas setzen bedeutet in einer Zeit, wo alle anderen menschlichen Signale gegen dich sind, du dennoch und trotzdem an Gott festhältst mit dem Bekenntnis, er wird's gut machen. Er wird es gut machen. Alles wird gut. Alles wird gut. Und so manches Mal habe ich schon erlebt, dass in diesen Zeiten, wenn man so eher vor einer Wand steht und denkt, was soll das alles, wenn da einer kommt und sagt, Stefan, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Eine eigenartige Begegnung mit diesem Wort und meinem Herzen stattfindet. Von diesem Wort wird Kraft in mir. Dieser Glaube in Aktion im Anderen, dieses Vertrauen, das der Andere hat, diesen festen Glauben an Gott, weil er vielleicht in einer anderen Lebenssituation steht. Dieser Glaube lässt ihn sagen, vertraue auf Gott, alles wird gut. Schmeiß deine Hoffnung nicht weg. Und dieses Wort, das er spricht, sozusagen wird zur Quelle, wird zum Wasser für mich. Und ich kann blühen. Mein Baum kriegt Wasser und kann sozusagen Blüten und Blätter ausbauen. In unserem Bild ist ein wunderbares Bekenntnis noch drin. Wer so wie dieser Mann am Wasser gepflanzt ist, braucht nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub bleibt immer grün. In einem dürren Jahr macht er sich keine Sorgen. Ohne Unterlass bringt er Frucht. Wie ihr wisst, wir waren ja nur Anfang des Jahres, meine Frau und ich, mal in die Sonne geflüchtet zum ersten Mal. Richtig schön weit in die Sonne, in den Süden. Und hatten dort dann etwas über die Insel, wo wir waren, gelernt, dass es nämlich einem subtropischen Klima lag. Und dass man in diesem Klima dreimal im Jahr erntet. dass Bäume in diesem Klima, selbst wenn es drumherum, also richtig badeheiß ist, ja, 30, 35 Grad im Schatten und hast du nicht gesehen, dass eigentlich immer die Bäume, die Zugang zu Feuchtigkeit, zu Wasser haben, immer grün sind. Immer in diesem Rhythmus bleiben von Blüte und Fruchtausbau und Fruchtentwickeln. Ein wunderbares Klima. Israel ist ja nicht so weit weg. Israel ist ja nicht am Nordpol, sondern auch eher so da, wo es warm ist. Also man kann sich gut vorstellen, wenn man in einem so warmen, begünstigten Klima ist, wo Wasser da ist, wo Sonne da ist, wo guter Boden ist, dass, wie es hier in unserem Wort heißt, er braucht nichts zu fürchten, sein Laub bleibt grün, er bringt Frucht ohne Unterlass. Ein wunderschönes Bild. Wer Gott vertraut, hat Zugang sozusagen wie ein Baum zum Wasser, er blüht, er wächst, er gedeiht und er bildet Frucht aus. Teil 1 unserer Beobachtung, weil die nächste Frage ist natürlich, wie geht das? Wie geht das oder andersrum gesehen, wie geht das weiter? Der zweite Text findet sich im Johannesevangelium, das ist das Neue Testament für unsere Freunde, die in der Bibel suchen. Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse, muss ich mal eben gucken, ob ich nichts Verkehrtes sage, 37 bis 39. In diesem Text, ich habe mich erinnert in der Vorbereitung, ist mein Trautext vor vielen Jahren. Am letzten Tag nach dem großen Fest stand Jesus da und rief aus: Wen da dürstet, der komme zu mir und es trinke, der Durst hat. Wer an mich glaubt, so sagt es die Schrift, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Und dann, das ist ein typisches Merkmal für das Johannesevangelium, für die, die da mal einfach mal so noch ein bisschen was hören wollen. Dann kommt eine kommentierende Anmerkung des Evangelisten Johannes. Das sagte Jesus aber vom Geist Gottes, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also kleine geschichtliche Anmerkung am Rande. Das hat Jesus gesagt, damals prophetisch. Erst als er verherrlicht war nach seiner Kreuzigung und nach Pfingsten ist dieses Wort dann an der Menschheit beziehungsweise an den Nachfolgern Jesu wahr geworden. Hier ist also diese Verbindung zwischen Wasser und Geist Gottes hergestellt in diesem Wort. Der Begriff des Wassers ist ja ein lebensspendendes Elixier. Das Wasser selber schafft ja Leben, begünstigt Leben. Trägt Leben in sich. Ohne Wasser könnten wir nicht leben. Wir können überall schon, also was heißt überall, wir können schon ganz schön weit wegfliegen, so fast zum Mars oder auch zum Mond. Aber das Problem ist immer auch eine hohe technische Anforderung. Wie kriegen die Menschenkinder, die da hin wollen oder hin sollen, wie kriegen die ausreichend Wasser? Und könnte man eventuell auf dem Planeten Wasser finden? Also es geht um die Frage, was hält Leben am Leben. Es ist das Wasser. Und in diesem Wort, an dieser Stelle, haben wir die Verbindung, dass sozusagen der Geist Gottes lebendig macht. In dem Dialog zwischen Jesus und Nikodemus sagt Jesus, wir müssen aus Wasser und Geist neu geboren werden. Wir haben also hier an dieser Stelle sozusagen die Zusammenfügung von Wasser und das Stichwort Geist wird hier miteinander verknüpft. Wir können also jetzt so lesen, dass wenn wir Lebensdurst haben, wenn wir als Menschen uns an Jesus wenden, wenn wir zu Gott kommen und von ihm Hilfe und Erneuerung und Vergebung unserer Schuld erbitten, dass wir lebendig gemacht werden durch den Heiligen Geist. Es ist also nicht so sehr eine wie auch immer geartete menschliche Übung, die das tut, sondern es ist der Geist Gottes, der in unser Leben kommt und der das Geschenk der Erneuerung und des ewigen Lebens und der Wiedergeburt an uns anwendet und bei uns tut. Gesegnet der Mann, der sich auf Gott verlässt, der von Gott Geist bekommt, der Gottes Geist als Anteil erhält und zum lebendigen Nachfolger, zu einer lebendigen Kreatur mit Perspektive für die Ewigkeit wird. Gesegnet der Mann, der diesen Geist Gottes kennt. Gesegnet der Mann, der Zugang zu dem Geist Gottes hat, weil der Geist Gottes wie Wasser Leben bringt und Leben ermöglicht und Leben spendet. Der Geist Gottes ist wie lebensspendendes Wasser, wie ein Strom, der in unsere Umwelt fließt durch uns. Wenn wir in das Wort noch einmal hineinschauen, dann heißt es nicht nur, dass Jesus sich an diejenigen wendet, die Durst haben, dass sie trinken, im Sinne von, und dann trinkt, dann seid ihr gesättigt, dann habt ihr keinen Durst mehr, euch geht's gut, sondern wer an ihn glaubt, wer zu ihm kommt, wer von dem Lebenswasser Jesu trinkt, der ist dann, wird sozusagen interessanterweise selbst zu einer Quelle für das Leben von Gott. Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Wer in der Nachfolge Jesu steht, wer in der Gemeinschaft mit dem Geist Gottes lebt, wird zu einer Quelle für andere, die an mir und bei mir entdecken können, da ist Leben von Gott. Der ist anders. Da ist etwas, was mich fasziniert. Da ist etwas, was ihn anders macht als andere. Wir können das manchmal gar nicht so genau beschreiben. Manche Menschen spüren bloß, irgendwie bist du anders. Manchmal fragen sie ja auch, nicht? Was ist mit dir los? Du bist so anders. Ströme lebendigen Wassers werden von ihm fließen. Keine Predigt ohne kritische Nebenbemerkung. Die Frage an uns ist natürlich, was kriegen die Leute für Wasser ab? Brackwasser, Dreckwasser oder frisches Wasser? Geht von mir Freude aus? Geht von mir Ermutigung aus? Geht von mir Zuversicht aus? Geht von mir Freundlichkeit aus? Geht von mir Barmherzigkeit aus? Geht von mir Liebenswürdigkeit aus? Ihr kennt, ich habe letztes Mal schon darauf hingewiesen, aus dem Galater den Text von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist aber lauter Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Geduld. Kriegen die Leute das mit an mir und bei mir? Oder ist es eher doch noch so, dass man sagen muss, da ist so eine ganze Menge von dem Alten noch dabei? Das kann eine Zeit lang so sein. Eine Quelle, wenn sie beginnt zu sprudeln, muss erst eine Weile fließen, bis sie rein und klar ist. Aber irgendwann muss sie einmal rein und klar werden. Sonst schwemmt sie immer nur Dreck und Staub aus. Halten wir fest, es geht um die grundsätzliche Entscheidung, habe ich Jesus Christus in meinem Leben? Bin ich wie ein lebendiger Baum, der sozusagen am Wasser gepflanzt ist? Dann kann ich leben und kann auch Frucht bringen in meinem Leben. Oder habe ich Christus nicht in meinem Leben? Bin ich jemand, der sozusagen sein eigenes Ding noch macht, der Gott draußen vorlässt? Die Beschreibung der Bibel für diesen Lebensstil ist sehr ernüchternd. Dieser Mensch ist wie ein toter Strauch in der Wüste. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist es so, dass der Geist Gottes in mein Leben kommt und mich verändern will. Und dass der Geist Gottes mich leitet und führt. Drittes Stichwort, das wir uns notieren können, wäre, die dritte Stelle wäre Römer 8, Vers 14 folgende. Römer 8, 14 folgende. Das heißt, die nächsten Verse nehmen wir dazu. Es ist nicht nur ein Vers, sondern der Folgevers kommt dann dazu. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt der Apostel Paulus an eine Gemeinde, die er gar nicht gegründet hat, die er gar nicht kennt. Er will sie erst besuchen und stellt sich vor als der Apostel, von dem man gehört hat, und er teilt ihnen mit, was er glaubt, wie er die Dinge sieht, wie er sein Evangelium vor der Gemeinde sozusagen entfaltet, als Vorbereitung für sein leibliches Kommen nach Rom. Und dort lesen wir, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes oder sind Kinder Gottes. Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Dadurch rufen wir, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder, dann auch Erben. Wenn Erben Gottes, dann Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, dann auch, um mit ihm verherrlicht zu werden. Hier ist also das Stichwort, um das es sozusagen geht. Was wir üben dürfen, ist die Leitung. Leitung durch den Geist. Paulus macht deutlich, dass wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, etwas Dynamisches, etwas Lebendiges, wir könnten auch sagen, etwas Dialogisches geschieht. Leitung durch den Geist Gottes bedeutet, dass der Geist Gottes an mir und in mir Dinge bezeugt. Wenn wir die Bibel einmal zusammenfassen, komprimieren bei den Stellen, wo es um den Heiligen Geist geht, dann ist der Geist Gottes wie ein Anwalt, Parakletos, wie einer, der neben mir steht und meine Sache zu seiner macht, um sie vor Gott zu vertreten. Der Geist Gottes sozusagen lebt in mir, bezeugt in mir. Etwas Dialogisches. Wir können den Geist Gottes betrüben. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Also etwas sehr Lebendiges, sehr Personales, was zwischen dem Geist Gottes und mir geschieht. Und Paulus macht deutlich, Kind Gottes sein bedeutet nicht bloß, dass wir einen Ausweis haben, auf dem steht Mitglied der Gemeinde. Sondern es bedeutet, dass wir, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir Bäume am Wasser sind, dass an uns und bei uns auch etwas geschieht. Ein Baum, der am Wasser steht und dessen Wurzeln nicht Wasser ziehen, bleibt auch irgendwann tot. Wir brauchen also diesen Austausch, diese Begegnung mit Gott, diese Dynamik zwischen meinen Bedürfnissen, meiner Sehnsucht, meinen Gedanken, meinen Ängsten, meinem Geist, schreibt Paulus, und dem, was der Geist Gottes dazu sagt. Hier setzt mir also folgende Situation voraus. Ihr habt doch den Geist Gottes empfangen, nicht als ein Geist der Knechtschaft. Also Christsein bedeutet nicht Angst haben vor Gott. Christsein bedeutet nicht Furcht haben und zittern, wie wird es einmal werden? Den Geist Gottes haben bedeutet, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Der Geist Gottes sagt uns und ermutigt uns, hey, Gott wird dein Vater. Gott ist für dich. Er hält dich, er trägt dich, er will, dass dein Leben gelingt, er füttert dich, er tröstet dich, er nimmt dich in den Arm, er hält dich fest. Er hilft dir auf, wenn du fällst. Gott ist bei dir. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist Gottes ermutigt uns zu rufen, positiv zu sein. Der Geist Gottes ermutigt uns, uns einzulassen auf eine persönliche Beziehung. Und er will uns korrigieren, er will uns leiten. In diesem Fall zeigt er uns die Frucht sozusagen der Erlösung durch Jesus Christus. Ihr seid in einem neuen Beziehungsverhältnis mit dem Vater im Himmel. Im Epheserbrief schreibt es Paulus dann so, ihr wart einst nicht Volk. Ihr habt eine Zeit lang nicht dazugehört. Jetzt gehört ihr dazu. Früher wart ihr ausgeschlossen. Jetzt seid ihr sogar Mitbewohner, Hausgenossen. Welche Veränderung. Und der Geist Gottes will uns darin einführen, dann auch zu lernen, so zu leben und Jesus Christus entsprechend nachzufolgen und dann auch entsprechend für andere zur Quelle zu werden. Ein vierter und ein letzter Gedanke, das ist die Stelle, von der ich vorhin sozusagen schon mal gesprochen habe. Das ist der Gedanke aus Galater. Galater, Kapitel 5, die Verse 22 bis 26, wo es noch einmal um die Frucht des Geistes Gottes geht. Dort heißt es, die Frucht des Geistes Gottes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Hinsichtlich dieser Dinge gibt es kein Gesetz. Die, welche Jesus Christus zugehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das Leben haben, so wollen wir auch im Geist wandeln. Wir wollen nicht prahlen und einander herausfordern, sondern einander und einander nicht beneiden. Wir wollen also im Grunde genommen im Geist Gottes leben. Wir wollen im Geist Gottes wandeln. Das Wort wandeln bedeutet im Alltag unterwegs sein. Ja, es geht also hier darum, dass wir einmal die Frucht des Geistes haben und dass wir sozusagen leben, üben. So nenne ich es jetzt mal. Leben, üben. Dass wir es einüben und dass wir darin wandeln, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, der uns an dieser Stelle auch immer wieder anleitet, Dinge zu tun oder Dinge zu lassen. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist nicht nur über den neuen Stand, den wir in Jesus Christus haben. Der Geist Gottes gibt auch uns sozusagen Gaben und Fähigkeiten, mit denen wir unterwegs sein sollen, einander einzuüben, zu dienen. Wir sind aufgefordert und herausgefordert, an dieser Stelle Dinge zu überwinden, Dinge zu lassen, die uns schaden, die uns vielleicht unglücklich machen, die uns sozusagen in Bindung bringen, unser Herz einschnüren. Der Geist Gottes ist jemand, der möchte, dass geistliches Leben gelingt. Und dazu gehört, dass wir sozusagen an der einen oder anderen Stelle auch durch den Geist Gottes darauf hingewiesen werden, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns. Also wir kennen das ja im Alltag aus Beziehungssituationen mit Kindern, mit Ehepartnern, dass wir alle so, ja, hier und da lassen wir mal was stehen, wir lassen mal was liegen, der eine eher am Rand, der andere genau in der Mitte, der eine macht die Zahnpastatube zu, der andere macht sie nie zu, ja, wie das halt so ist, das kennen wir ja. Und dann sagen wir oft ohne großen Aufwand, kannst du das mal zumachen oder kannst du das mal wegräumen? Oder mach das doch bitte so oder mach das doch bitte so. So redet und lebt der Geist Gottes in unserem Herzen auch. Er weist uns auf Dinge hin, die wir sagen sollen oder die wir nicht sagen sollen. Er ist in uns gegenwärtig und er zeigt uns den Weg. Und das geht am ehesten und am besten dadurch, wenn wir etwas einüben und etwas tun, nämlich, dass wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Im Johannesevangelium, noch einmal Johannesevangelium, Kapitel, Moment, ich sag's euch, Kapitel 6, Vers 63, 6, Vers 63. da lesen wir, der Geist ist es, der Leben schafft, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sagt Jesus, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die Jesus zu uns spricht, das Wort Gottes, das zu uns spricht, das Wort Gottes, das der Geist Gottes in uns erinnert, zur Sprache bringt, schafft in uns Leben. Wenn wir also mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, dann wird der Geist Gottes aktiv und fördert das Leben in uns. Wenn wir, weil wir hier auch die Verbindung von Wasser und Geist haben, von Wasser und Leben, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, drehen wir uns selbst das Wasser ab. Wir trocknen aus. Der Geist Gottes nimmt gerne Worte, die in uns schon durch Lesen, durch Lernen aufgestaut sind, aufgearbeitet sind, aufgehoben sind, aufgeräumt sind, wie in einer Bibliothek. Und er erinnert uns. Und je mehr wir das üben, je mehr wir darin unterwegs sind, als Kinder Gottes, ohne Angst, je mehr wir sozusagen unterwegs sind, das zu tun, das zu üben, desto mehr geistliches Leben wird an uns sozusagen sichtbar. Wir haben gesagt, der Geist Gottes ist in uns selber wie eine Quelle. Wenn wir mit dem Wort Gottes leben, kommt der Geist Gottes und benutzt Worte, die in uns sind, um andere damit zu berühren. 1. Petrus 4, Vers 10, letzte Bibelstelle, da heißt es, dienet einander mit der Gabe, die Christus euch gegeben hat. Dienet einander. Da geht es noch ein bisschen weiter und gebraucht die Worte, als wären sie von Gott und so weiter. Wo es darum geht, im Grunde genommen beschrieben, so bringt ihr geistliches Leben zueinander hin. So werdet ihr zur Quelle des Geistes Gottes für andere, indem ihr dient, indem ihr selber Wort Gottes lernt und lebt, indem ihr es aufarbeitet in eurem Leben, indem ihr es vor Gott bewegt. Und indem ihr das tut, werdet ihr verändert, bringt Frucht hervor, weil ihr einfach reifer werdet, weil man an euch spürt, ihr seid gewachsen, ihr seid verantwortungsbewusst, ihr seid interessiert, ihr wollt auch, dass Menschen geholfen wird, ihr möchtet Menschen im Glauben helfen, weiterzuwachsen, das wird sichtbar werden und so wird sozusagen auch Frucht des Geistes Gottes an euch sichtbar. Die vier Punkte für heute sollen uns genügen. Und jetzt sage ich wie immer am Schluss der Predigt Amen.